Es ist Mittwochabend, Zeit für unsere Wochenbilanz. Maischberger die Woche mit diesen Themen und Gästen.
Normaler Schulbetrieb in Sachsen, offene Biergärten in Bayern, aber hohe Infektionszahlen in Schlachthöfen. Wie gefährlich ist die neue Normalität? Fragen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Rostock meldet sich als erste Großstadt Corona-frei. Was macht Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen anders? Seine ungewöhnliche Strategie im Kampf gegen die Epidemie erklärt er gleich im Studio. Chaostage in der AfD. Nach dem Parteiausschluss des brandenburgischen Landeschefs Andreas Kalbitz ist ein Machtkampf entbrannt. Droht der AfD die Spaltung? Dazu im Gespräch der Bundesvorsitzende Jörg Meuthen. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Publizistin Lamia Kador, der Wissenschaftsjournalist und Mediziner Werner Bartens und die Spiegelautorin Christiane Hoffmann.
Und es gibt auch heute wieder sehr viel zu reden. Einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Herr Bartens, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. Selten hat man einen Arzt, der auch gleichzeitig Wissenschaftsjournalist da ist und der uns sagen kann, wie wir uns fühlen sollen. Weil die Zahlen sind fantastisch. Die Sonne scheint, die Menschen gehen raus. Es fühlt sich alles schon sehr normal aus. Und jemand wie der Ministerpräsident Markus Söder hat schon vor 2 Wochen gesagt, das Virus ist unter Kontrolle. Ist es das?
Also bei schönem Wetter, bei Sonne kann man sich auf jeden Fall gut fühlen und guter Dinge sein. Das ist übrigens auch gut fürs Immunsystem, wenn man keine Angst hat und gute Laune hat. Das Virus ist keineswegs unter Kontrolle. Wir haben zu früh, zu viel geballt, gelockert. Wir können überhaupt noch nicht sagen, ob es unter Kontrolle ist. Und dazu vielleicht einmal eine kurze Erinnerung, ein kurzer Rückblick. Am 8. März, als es anfing mit Großveranstaltungen absagen, als die ersten Warnungen kamen, die Ausgangsbeschränkung kam dann ja erst am 23. März. Da hatten wir 1.000 Neuinfektionen in Deutschland insgesamt seit Januar. Also wir hatten bis dahin 1.000 Infektionen in Deutschland. Jetzt haben wir jeden Tag 600, 700, 800 Neuinfektionen, also ungefähr die Größenordnung. Das heißt, wir können jetzt nicht so tun, als ob wir es im Griff haben, wenn das ungefähr die Zahl ist, die wir damals insgesamt hatten. Und auch noch zur Erinnerung, es fing mit einer Person an. Und wir haben damals gelernt, das kommt ja auch noch hinzu, quasi zurückzuschauen. Das, worüber wir heute reden, das ist der Zustand von vor 2 Wochen, wenn nicht noch weiter zurück. Jetzt wollen wir so tun, als ob das alles schon vorbei ist. Wir tun so, als ob Corona schon längst besiegt und vergessen ist. Hoffentlich weiß das das Virus auch.
Und es ist noch nicht so besiegt, dass wir sagen können, dass zum Beispiel wie Nordrhein-Westfalen jetzt die Freibäder zu öffnen sind, dass wir die Grenzen öffnen, dass die Biergärten in Bayern seit Montag offen sind. Das hätten Sie alles nicht getan?
Ich hätte, sagen wir mal, ich nenne das ja so ein bisschen den wilden Mai, weil jetzt alles überstürzt auf einmal kommt. Mhm. Das nimmt uns auch die Chance, das, was wir in diesen 6 Wochen Ausgangsbeschränkung, es war ja kein Lockdown, wir hatten ja keine Ausgangssperre. Wir hatten Einschränkungen unseres sozialen Lebens und viele andere Aspekte des Lebens. Das, was wir in diesen 6 Wochen geschafft haben, darauf kann Deutschland wirklich stolz sein, weil es da so ein bisschen mit Österreich als die Klassenstreber Europas, wenn nicht der Welt, dastehen. Das reißen wir damit womöglich alles wieder ein, weil wir jetzt auch nicht rückverfolgen können, ob das, was wir gemacht haben, was wir jetzt öffnen, ob das nicht zu früh ist und dass man versperrt sich den Blick auf die Analyse zu sagen, das war okay, das haben wir jetzt richtig gemacht, das war zu früh. Und beispielsweise ist nur ein kleiner Aspekt, aber sowas wie Tennis spielen und Golf spielen, das hätte man überhaupt nicht verbieten müssen. Mhm. Völlig klar. Aber jetzt alles geballt und das mit den Freibädern, als ich das erfahren habe, dachte ich, die spinnen wohl, weil ich meine, wir haben unterbesetzte Freibäder, die Bademeister kommen ja überhaupt nicht damit zurecht. Und auch wenn man da jetzt sozusagen Einlassbeschränkungen hat und sagt nur so und so viele, das gibt ein Chaos. Ich war Montag in München in der Stadt mit den Biergärten und den Gartenwirtschaften. Ja, da gibt es Regeln, da gibt es Vorschriften. Aber ich bin da rumgelaufen auf dem Weg zum Friseur. Der Friseur hat dann auch gesagt, das ist hier die Gärtnerplatz-Schickeria, die meint sich an nichts zu halten. Die sitzen sozusagen selbstzufrieden in der Sonne, dicht beieinander. Und das sind sicher nicht alles 45-Jährige, die in einer WG wohnen oder in einer Familie leben. Also zu früh, zu viel auf einmal. Ich kann die Hoffnung verstehen. Ich bin selber eigentlich ein heiterer, optimistischer Mensch. Aber das ist zu geballt und zu unkoordiniert und zu wild.
Aber wenn Sie die Menschen ja beobachten, die scheinen sich ja sicher zu fühlen. Vielleicht auch deshalb, weil wir eben nicht diese Erfahrung gemacht haben von Leichensäcken, die aus Krankenhäusern getragen worden sind, von Lastwagen, die dann eben nachts in die Krematorien fahren mussten. Sie nennen das das Präventionsparadox. Können Sie es erklären, was Sie damit meinen?
Naja, also je erfolgreicher eine Vorbeuge, Vorsorge, Vorsichtsmaßnahme ist, desto mehr verhindere ich ja damit. Also das ist sozusagen das Paradox der Prävention, dass wenn es klappt, dann ist ja hinterher nichts Schlimmes passiert. Und ich habe dazu das Bild geprägt, das ist so, als ob man bei Regen mit einem Schirm rausgeht, hinterher nicht nass geworden ist, aber dann leugnet, dass es geregnet hat.
Und sich ärgert, dass man den Schirm mitgenommen hat.
Nein, 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 es hat ja geregnet und deswegen ist man trocken geblieben. Also nur weil man trocken geblieben ist, heißt es ja nicht, dass es nicht geregnet hat. Also das ist sozusagen der Fluch des Erfolgs von Prävention und da war Deutschland bisher ziemlich gut, das muss man anerkennen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es eben geschafft und vorbei ist.
Und die Menschen waren diszipliniert. Frau Kado, wenn Sie auf die Straße gehen, andere Stadt, anderes Umfeld, was sehen Sie? Sehen Sie Menschen, die diszipliniert sind, die sich immer noch an Abstandsregeln halten oder sehen Sie Menschen, die das Gefühl haben, es ist vorbei?
Also ich habe eher den Eindruck, dass sehr viele eher diszipliniert sind. Also die Mehrheit weckt zumindest bei mir den Eindruck, dass sie zumindest nicht denkt, das ist vorbei. Also den Eindruck habe ich nicht, das würde ich ganz zu Ende
ausführen. Das sagen auch die Umfragen. Also,
ja, das bestätigen die Umfragen und den Eindruck macht man durchaus auch auf den Straßen. Ich glaube auch nicht, dass Menschen so weit gehen zu sagen, ah, wir sind das jetzt endlich los und wir können jetzt wieder so leben wie vorher. Ich habe eher das Gefühl, dass, also ich habe heute die ersten Bilder aus einem Freibad in Nordrhein-Westfalen gesehen, also Video. Und also schön ist das nicht, also zu glauben, dass da die Menschen, die dort schwimmen gehen, also sich so fühlen wie früher. Dem ist nicht so, ganz im Gegenteil. Also es kann nur eine begrenzte Anzahl von Menschen da rein. Selbst im Wasser müssen 1,5 Meter Abstand gehalten, gewahrt werden. Es dürfen nicht alle gleichzeitig ins Wasser, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Menschen ins Wasser. Also das
normal
Lebensgefühl, ist was wir vorher hatten, das gibt es so nicht. Also ich glaube nicht, dass dieser Eindruck tatsächlich
Bevor Sie was sagen, würde ich gerne Frau Hoffmann auch fragen. Frau Hoffmann, ja. Wie ist Ihr Eindruck? Weil es heißt Absolut. Immer, jetzt ist der Moment, wo die Menschen Eigenverantwortung übernehmen können. Ist zu früh dafür oder ist es richtig?
Mein Eindruck ist, dass die allermeisten damit nach wie vor verantwortungsvoll umgehen. Und das zeigen eben auch die Umfragen, die sagen, vielen gehen die Lockerungen sogar noch zu weit. Das erkennen wir, würde ich sagen, auch an dem Kaufklima. Die Menschen sind nicht in den Geschäften. Sie möchten nicht in eine Umkleidekabine gehen. Es ist, ich glaube, dieses Gefühl, ich möchte Abstand halten, ist noch sehr, sehr weit verbreitet. Und diejenigen, die sich nicht daran halten, ist wirklich eine Minderheit. Ich gehe fast täglich in Berlin im Park joggen. Ich sehe das, die Menschen sind draußen, aber sie sitzen fast nie in einer größeren Gruppe zusammen und berühren sich. Oder ich glaube, dass dieser Schock der Bilder immer noch sehr, sehr tief sitzt und die Menschen sich im ganz großen Teil vernünftig
fühlen. Was schon da ist, ist doch schon, also ich meine, wir wissen ja, dass wir diese ganzen Maßnahmen doch beschlossen haben, weil wir die Überlastung der Gesundheitssysteme verhindern wollen. So, und wir wissen jetzt, okay, wir haben es geschafft, zumindest die Überlastung derzeit nicht zumindest gefährden zu wollen oder überhaupt in diese Richtung zu gehen. Warum also nicht gewisse Lockerungen eingehen? Also uns geht es doch nicht wirklich darum zu sagen, wir können das Virus irgendwie eindämmen, beziehungsweise wir können es so weit zurückdrängen, dass es gar nicht mehr vorhanden ist. Also das ist doch eine Utopie, das zu glauben. Es geht doch darum, die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten. Und in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, kann man doch durchaus über Lockerungen sprechen, zumal wir, wie ich finde, nicht gesundheitliche Aspekte allein gelten lassen können für unser gesellschaftliches Leben. Das funktioniert
doch. Da ist ja vieles genau von richtig, aber Viren halten sich halt nicht an das Mehrheitswahlrecht. Es stimmt, dass mehr als 80% der Leute sagen, sie finden das richtig, es ist vernünftig. Das ist die große, große Mehrheit, das stimmt. Aber es reichen doch, egal ob es 10, 15 oder 20% sind, es reichen ein paar wenige Prozent. Deswegen nochmal diese Erinnerung an diese 1000, die es am Anfang waren. Und dann ist das außerdem eine abstrakte Bedrohung. Das ist ja etwas, ich sehe es nicht, ich rieche es nicht, ich fühle es nicht, es sei denn, ich bin krank. Und ich übertrage es, auch wenn ich häufig gesund bin. Das ist ja auch der Punkt, die Übertragung, die Infektiosität beginnt ja schon lange, bevor ich gegebenenfalls überhaupt Symptome habe. Und deswegen sage ich ja, das ist sozusagen die Gefahr jetzt, in die wir uns begeben. Und wir haben am Anfang alle gelernt, flattening the curve, diesen Ausdruck, also exponentielles Wachstum verhindern. Da ging es um die Neuinfektion. Jetzt müssen wir bei flattening the curve daran denken, die Kurve der Dummheit sozusagen flach zu halten und der Unvernunft.
Wer ist dumm?
Es Kurve der Dummheit und der Unvernunft, indem ich, das sehe ich zumindest in München, das sehe ich aber auch in anderen Städten, in Aufnahmen, dass es immer noch die Minderheit, es gibt eine Minderheit, die sich nicht an Abstandsregeln hält, die eng beieinander auf einer Bank sitzt oder im Park oder auf einer Grünfläche, die im Biergarten eng beieinander sitzt, auch wenn die diese Regeln haben und die dann irgendwie Witzchen macht, ja, wir sind alle eine WG, wir sind alle eine Familie und da sitzen dann lauter 45-Jährige, wo man denkt, haha, guter Witz und du fühlst dich wohl ganz toll. Also das ist, und das reicht ja, also wie gesagt, ich bin wirklich kein Pessimist, Pessimist und kein Schwarzmaler, aber ich möchte an dieses kleine virologische Einmaleins erinnern und dass es nicht darum geht, ja, aber 80% sind doch vernünftig.
Aber wir wissen es doch im Moment einfach nicht. Wir wissen nicht, ob das falsch oder richtig war,
genau,
was wir
deswegen
gemacht haben.
Das, ja.
Und wir wissen aber, dass die ersten Lockerungen mittlerweile ein ganzes Stück länger als 2 Wochen zurückliegen und sich das Infektionsgeschehen trotzdem nicht wieder verschlechtert hat. Im Gegenteil, es wird weiter besser. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass zumindest mal die ersten Lockerungen offenbar keine negativen Folgen
haben. Nein, da muss ich leider widersprechen, weil sie ja nicht am ersten Tag mit der Lockerung sofort geht alles wieder hoch. Weil, wie Sie richtig gesagt haben, ist es ja so, dass am Anfang natürlich die Leute noch vorsichtig behutsam sind. Es ging ja auch im Februar erst nur ganz, ganz langsam hoch, bis wir dann bei diesen 1000 Fällen um den 8. März rum waren. Das ist ja nun mal das Wesen des exponentiellen Wachstums. Und wir wissen sehr wohl, dass diese Einschränkungen etwas gebracht haben. Dazu haben wir genügend sehr fundierte, seriöse Modellrechnungen gehabt. Und deswegen steht Deutschland so gut da.
Aber die Frage, also Deutschland steht epidemiologisch im Moment gut da. Wirtschaftlich, Frau Hoffmann, steht Deutschland anders da. Und am Anfang haben alle gesagt, das ist ja klar, im Moment geht es um den Schutz des Lebens. Menschenleben zu retten ist das, was das Wichtigste ist. Und alles andere hat erst einmal dahinter zurückzustehen. Deshalb eben dieser vollkommene Shutdown, den wir ja in vielen Bereichen erlebt haben. Ist es jetzt Zeit, zu überdenken, ob man die Kosten von hier einerseits Wirtschaft und andererseits Lebensschutz oder Gesundheit aufrechnen muss oder jedenfalls in eine Balance bringt?
Ich glaube, wir haben ja damit begonnen. In dem Moment, wo wir in die Lockerungen reingegangen sind, haben wir angefangen, diese Abwägung zu treffen. Wie hoch ist das Risiko einer zweiten Welle? Wie hoch ist das Risiko, dass die Gesundheitssysteme doch überlastet werden? Und wie groß sind auf der anderen Seite die Kosten einer Rezession, in der wir ja bereits stecken und die sich jetzt im zweiten Quartal noch mal erheblich verschärfen.
Wie groß sind die Kosten denn? Was schätzen Sie?
Ökonomen schätzen, dass diese Rezession die schlimmste sein wird seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und in den USA sehen wir ja bereits, dass die Arbeitslosigkeit so hoch ist wie seit der großen Depression nicht mehr. Also Zahlen, es wird mit einer Rezession von 7% im zweiten Quartal gerechnet. Das sind enorme Zahlen. Und das sind nicht die einzigen Kosten. Wir wissen ja, dass sehr viele andere Kranke betroffen sind. Wir kennen die enormen Belastungen für Familien, für Kinder, gerade für sozial Schwache, die auch von der Rezession ja besonders betroffen sind.
Also, Sie trinken ein Glas Wasser und Frau Kallo erzählt etwas über die Kosten der Familie. Das ist nämlich der zweite Punkt. Das eine ist die Wirtschaft, das andere ist eben diese sogenannten sozialen Kosten. Ja. Es trifft Familien besonders hart. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Es gibt heute einen Alarmruf der Institutionen, die Gewalt in Familien beobachten. Die sagen, ja, jetzt kann man feststellen, da passiert etwas, was uns beunruhigt. Wie schätzen Sie die Situation jetzt ein?
Sie nimmt an Tragik sicherlich zu. Also es ist noch lange, wir sind noch lange nicht über diese Zeit hinweg, dass wir sagen können, Kinder haben eben entsprechende Anlaufstellen. Sie können jeden Tag außer Hauses sich irgendwie artikulieren, ihre Sorgen und Nöte irgendwie kundtun. Dem ist ja noch nicht so. Also ich habe 2 schulpflichtige Kinder. Der jüngste von uns, der geht überhaupt, also gerade erst wieder in die Schule, der Zweitklässler, für 90 Minuten pro Woche. Das ist für seinen Lernerfolg irrelevant. Da geht es vielmehr um die sozialen Faktoren tatsächlich, dass Kinder endlich mal wieder mit Kindern und unter Kindern sind. Das ist auch gut so. Und trotzdem geht es da wenig um diesen Punkt, Familien zu entlasten. Um den Punkt geht es gar nicht, beispielsweise.
Und es geht Sie darum, dass die sozialen Kluften, die wir sowieso schon vorher hatten, wahrscheinlich
verstärkt werden. Ich würde gerne vielleicht noch einen weiteren Punkt stark machen. Also wir sprechen über Kinder, ja. Ich würde aber auch gerne über Frauen sprechen. Also diese Retraditionalisierung, back to the 50s, das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an diese Werbung, ich will jetzt gar nicht sagen von wem, aus den 50er Jahren, wo es dann darum geht, dass die Frau Glück hat, die Ehefrau und Mutter endlich wieder backen zu dürfen mit einem bestimmten Backmittel. So ein wenig fühle ich mich an diese Zeit erinnert, auch wenn ich da noch nicht lebte. Und trotzdem denke ich, dass gerade berufstätigen Frauen, ob alleinerziehend oder nicht, also auch selbst in einer Familie lebend, es derzeit sehr, sehr schwer gemacht wird, Beruf mit Familienleben irgendwie in Einklang zu bringen, da sie inzwischen berufstätige Mütter irgendwie fast alles machen müssen. Also gleichzeitig sich um die Kinder zu kümmern, sie zu betreuen, Homeschooling, ihrer eigenen Arbeit nachzukommen. Da sehe ich beispielsweise noch sehr viel Nachholbedarf. Das wird kaum thematisiert.
Also eher für Lockerungen spricht das für Sie?
Ja, vorsichtige Lockerung. Okay. Also ich frage mich auch manchmal natürlich bei einigen Lockerungen, müssen jetzt Tätowierläden unbedingt öffnen? muss das jetzt alles hintereinander so schnell kommen? Aber andererseits denke ich mir natürlich auch, es ist Menschen nicht so einfach klarzumachen, warum sie 8 Wochen am Stück frei bewegen dürfen und ihnen klarzumachen, zu plausibilisieren, warum Bürgerrechte eingeschränkt werden, obwohl wir eben nicht die Überlastung des Krankheitssystems oder des Gesundheitssystems wirklich
vor uns. Ich glaube, wenn wir überlegen, was wir falsch gemacht haben, dann würde ich sagen, wir haben in der Zeit, in der wir in diese Maßnahmen reingegangen sind, gab es eine Tabuisierung darüber zu sprechen, dass wir sie auch einmal wieder lockern müssen. Und das hat so eine Art Denkverbot geführt. Na, da hieß es, man kann das jetzt nicht diskutieren, das muss jetzt gemacht werden. Und dadurch haben wir viel zu spät angefangen zu planen, wie kommen wir da wieder raus. Und da gebe ich Ihnen recht, wenn man das viel besser organisiert hätte und wissenschaftlich viel stärker begleitet hätte, dann wären wir jetzt weiter. Also in einer bestimmten Region Schulen öffnen oder Kitas öffnen und dann die ganzen Familien, die Lehrer, alle testen, und damit wir endlich eine Antwort auf die Frage haben, was macht das?
Ja.
Es ist vieles jetzt richtig, was gesagt wird. Das stimmt alles. Ich will keines dieser Schwierigkeiten und Probleme bagatellisieren oder kleinreden. Das ist ein Problem, ein Riesenproblem für die Wirtschaft, für ganz viele Branchen, zu Hause, für Kinder, alles richtig. Aber man kann das aus meiner Sicht nicht gegeneinander aufwiegen. Weil platt gesagt, wenn die Leute wieder krank werden und sterben, dann nützt uns auch eine Wirtschaft, dann läuft die Wirtschaft nicht, weil die Menschen müssen ja dahin gehen und was kaufen. Und wenn sie krank sind, können sie das nicht. Und wenn eine zweite Welle in höherem oder überhaupt nur in ähnlichem Ausmaß kommt, dann haben wir das ganze Schlamassel wieder. Deswegen ist es, glaube ich, wäre es wichtiger gewesen, diesen Mai noch nicht so ungeduldig mit den Füßen zu scharren. Und Sie haben eben gesagt, wir hatten keine Ausstiegsszenarien und es gab Denkverbote. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist, Wissenschaft sagt immer nur ja, aber. Die sagt, das ist plausibel, das ist eine gute Theorie, wir prüfen mal, wir wissen es aber nicht genau, bis zum Beweis des Gegenteils oder zur Bestätigung. Und Politik tut immer so, als ob sie, das muss jetzt aber so sein, klare Ansagen, wir wissen, wie es ist. Das ist völlig diametral, das ist völlig entgegengesetzt, wie Wissenschaft und Politik sich verhalten. Deswegen kann man auch der Wissenschaft das nicht vorwerfen, die Meinung zu ändern. Das tut sie nicht. Und deswegen muss man auch dieses berühmte auf Sicht fahren und so weiter, also dieses bis zum Stand jetzt ist das so und so. Und das Zweite ist, Sie haben gesagt, wir haben keine Ausstiegsszenarien gehabt. Ich habe am ersten Tag bei der Süddeutschen, als das mit den Einschränkungen und den Ausgangsbeschränkungen begann, habe ich schon Briefe bekommen von irgendwelchen CEOs, von Steuerberatern, von Wirtschaftsleuten. Wir können doch jetzt nicht alles sozusagen runterfahren. Wir müssen doch auch an die Wirtschaft denken. Vom ersten Tag, dieser Spruch, Gesundheit geht vor, der galt eigentlich nie.
Aber trotzdem,
ohne die Gesundheit
aber
die geht
Politik,
es eben nicht.
Die Politik aber ohne eine Existenz, ohne eine wirtschaftliche Existenz geht es für ganz viele in diesem
Land eben auch. Das stimmt, aber wenn sie nicht gesund sind, nützt ihnen das dann eben auch nicht.
Aber der Fehler ist doch, dass man das absolut setzt und dass es so kommuniziert worden ist. Und in diesem Fall kann die Politik meiner Meinung nach etwas mehr kommunizieren wie die Wissenschaft. Sie kann sagen, wir gehen jetzt in diese Lockerungen rein, aber es kann sein, dass es dabei nicht bleiben kann. Und sobald es Anzeichen einer zweiten Welle gibt, wird das wieder rückgängig gemacht. Aber deshalb sind doch die Lockerungen jetzt nicht falsch.
So, jetzt ist der Moment, an dem wir tatsächlich die Politik fragen. Vielen Dank für die erste Runde. Wir kommen aber auf jeden Fall noch zu dem zurück, was Sie sagen wollen. Wollen uns aber jetzt tatsächlich auf die Seite einmal konzentrieren, die Entscheidungen treffen muss, nämlich die Politik. Wir fangen mit einer an, die jetzt erst einmal auf den ersten Blick vielleicht kurios wirkt. Aber für die Bayern ist es wichtig. Seit Montag sind die Biergärten wieder offen. Sie können da reingehen. Sie müssen nur ein paar Regeln beachten. Es ist ganz einfach. Es erklärt der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger.
Wenn 6 bis 8 Leute jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Und mit 1,50 Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Aber die können nicht 6 mal 2 an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten 6 an einem Tisch sitzen dürften. Also immer nur mit einer Bezugsperson oder mit einer Bezugsfamilie darf ich am Tisch sitzen und zu den anderen ist jeweils 1,50 Abstand zu halten. Das Beispiel ginge nur, wenn der Tisch irgendwo 15 Meter lang ist und dann im Abstand von 1,50 immer die Pärchen gegenüber sitzen.
Also wenn Sie das nicht ganz verstanden haben, haben wir jetzt Hilfe aus Nürnberg und zwar vom Ministerpräsidenten Markus Söder zugeschaltet aus Nürnberg. Guten Abend, Herr Söder.
Guten Abend, Frau Maischberger.
Wir haben es versucht, aber so ganz habe ich es nicht verstanden, was Herr Aiwanger mir erklärt hat. Wenn ich jetzt morgen zu Christi Himmelfahrt in einen bayerischen Biergarten gehe, was muss ich beachten?
Halten Sie Abstand, verwenden Sie Masken, desinfizieren sich und dann kommen Sie ganz klar. Und wenn Sie es nicht ganz verstanden haben, wie ich auch in dem Fall bei der Erklärung, dann fragen Sie das Personal, die wird Ihnen eine gute Empfehlung geben. Man muss ja eines sagen, die Diskussion vorhin hat es ja gezeigt, die Meinungen gehen auseinander. Wir hatten ja vor einigen Wochen, Herr Bartens hat es zu Recht angesprochen, eine dramatische Situation. Bayern war deutlich stärker betroffen als viele andere. Aus der Nähe zu Österreich, auch der Skifahrer, die wir ja hatten, die Infektionen. Und deswegen mussten wir damals schnell und konsequent reagieren. Und wir haben das auch gemacht und es ist in der Tat so. Wir können heute, stolz ist das falsche Wort, aber dankbar dafür sein, dass wir das in eine solche Situation geschafft haben. Ich hätte es damals nicht so schnell erwartet. Heute ist es tatsächlich so, wir haben eine Stabilität erreicht. Aber in der Tat, wir dürfen es nicht gefährden. Deswegen haben wir in Bayern früher begonnen und haben jetzt auch später geöffnet als viele andere.
Aber Herr Bartens hat eben gerade auch auf Ihren Satz, den Sie ja schon vor 2 Wochen gesagt haben, Corona ist unter Kontrolle, gesagt, nein, das ist es eben noch nicht. Und wir haben jetzt in diesem Monat zu viel und zu schnell geöffnet, sodass man am Ende dann nicht wissen wird, wenn es schief geht, woran hat es denn gelegen? Nehmen Sie die Kritik an.
Das war ja jetzt ein Satz, den Sie genannt haben, herausgerissen aus dem gesamten Kontext. Sondern wir haben jetzt eine stabile Situation. So war es gemeint. Tatsächlich ist es so, wir können jetzt Infektionsketten verfolgen. Deswegen haben wir auch diese nationale Obergrenze und auch diese Notbremse eingeführt, wo wir regional, wenn eine bestimmte Zahl an Infektionen überstiegen wird, wir in Bayern haben das jetzt noch mal deutlich gesenkt, diese Zahl, wo wir dann eingreifen, genauso ist es, wo wir beispielsweise Situationen haben, wo wir es nachvollziehen können. Also im Bereich der Schlachthöfe, bei Gemeinschaftsunterkünften oder auch in Alten- und Pflegeheimen, wo man dann sehr konkret und direkt auch reagieren kann. Das ist ja der genaue Unterschied zwischen jetzt und der Situation am Anfang. Am Anfang war es so, dass wir gerade wegen der Situation aus Österreich kommend praktisch überhaupt keine Möglichkeit mehr hatten, Infektionsketten zu verfolgen. Im Gegensatz zu Beginn, wo wir beispielsweise im Bebasto-Fall aus China die Infektion über eine Mitarbeiterin nach Deutschland kam, relativ gut verfolgen konnten über die Gesundheitsämter. Und jetzt sind wir in der Situation, wo das möglich ist. Und jetzt, ich kriege ja eher immer die Kritik von allen möglichen Seiten, dass wir zu spät sind und zu stur. Das sind wir nicht. Sondern ich glaube, dass der Ansatz, wie Herr Bartens, aber auch die beiden Damen zu Recht angesprochen haben, es ist eine Abwägung. Und es ist immer eine Abwägung, aus meiner Sicht für relativ klar, so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Sicherheit wie nötig.
Aber Sie werden ja das, was Sie jetzt an Freiheiten geben, im Effekt erst in 2 oder 3 Wochen tatsächlich sehen. Also trotzdem noch mal die Nachfrage, warum muss denn ein Überbietungswettbewerb immer noch stattfinden? Warum muss dann der eine die Freibäder aufmachen? Warum muss der andere dann sagen, die Schulen werden geöffnet und die Kitas, Sie machen die Biergärten auf, das erzeugt eine gewisse...
Ja, an der Stelle müssten Sie jemanden anders einladen als mich. Dann müssten Sie Ministerpräsidenten einladen, die recht rasch und auch viel schneller als Bayern das gemacht haben. Bei uns sind die Freibäder eben nicht geöffnet. Ich habe genau diesen konsequenten Ansatz verfolgt. Mir war wichtig, zunächst einmal eins nach dem anderen zu machen. Genauso haben wir das getan. Wir haben deutlich später als alle anderen Garten- und Baumärkte geöffnet. Wir haben die Geschäfte später geöffnet. Wir haben jetzt Biergärten später geöffnet, zum Teil 2 Wochen als andere. Die Innengastronomie erst nächste Woche, auch Hotels später als alle anderen. Wir gehen genau diesen Schritt, sodass wir immer beobachten können, führt eine Erleichterung, führt eine Lockerung zu einem dramatischen Anstieg, den wir ja auf keinen Fall wollen, oder zu einer Überlastung des Gesundheitssystems. Und deswegen glaube ich, ist gerade den Weg, den wir gehen, auch einige andere Länder wie Baden-Württemberg, glaube ich, in der Situation vertretbar. Das überstürzte Vorgehen ist falsch, da haben Sie recht. Aber den Schuh müssen wir sich anziehen. Aber ich sage auch ganz offen, Sie haben beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern eine ganz andere Infektionssituation. Von Anfang an sehr, sehr niedrig, wenige Fälle. Dort habe ich Verständnis, wenn die Politik rascher entschieden hat als beispielsweise bei uns.
Ich hätte gerne gewusst, wie Sie das finden, dass Sachsen jetzt sagt, die Schulen und die Kitas werden wieder geöffnet in einem Regelbetrieb. Gut oder nicht gut?
Sachsen hat ein anderes Infektionsgeschehen. Das muss die dortige Landesregierung selbstständig entscheiden. Wir haben den Weg auch da schrittweise gewählt. Übrigens, weil wir sowohl von den Lehrerinnen und Lehrern als auch von vielen Eltern große Skepsis erfahren. Es ist nämlich nicht so, dass alle massiv drängen. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen versuchen wir, das auch Schritt für Schritt zu machen. Wir haben jetzt vor Pfingsten ungefähr 50% der Kinder in der Kita, 50% der Kinder in der Schule und versuchen, das schrittweise weiterzuentwickeln. Auch da ganz einfach. Okay. Wir bekommen unterschiedlichste wissenschaftliche Aussagen über die Gefährdungslage. Und deswegen ist es einfach klug, da schrittweise vorzugehen. Ziel ist natürlich, dass die Kinder weiter viel Beschulung bekommen, so viel wie es nur geht. Aber umgekehrt eben auch die Sicherheit, auch für Risikogruppen, beispielsweise bei Lehrern und Lehrern, auch geachtet und respektiert wird.
Die Reisewarnung wird ab Mitte Juni aufgehoben, sagt das Auswärtige Amt, und plant den Urlaub dann schon oder macht ihn vielleicht möglich ins europäische Ausland. Gut oder nicht gut?
Ich bin da noch etwas zurückhaltend. Es wird versucht, diese Entscheidung zu treffen. Ich bin etwas zurückhaltend. Übrigens auch die Länder, um die es ja geht, in Italien, in Spanien und Frankreich, ist man dann eher noch sehr zurückhaltend. Wir haben ja dann noch ein anderes, deutlich anderes Infektionsgeschehen, auch wenn es dort auch zum Glück unendlich etwas runtergeht, sind die Zahlen ganz, ganz anders als bei uns. Wissen Sie, ich hatte vor einigen Wochen dieses Bild vor Augen, dass viele Menschen die Schilder hochgehalten haben, holt uns heim. Jetzt ist man mal in Deutschland. Man kann vielleicht auch in diesem Jahr großartig Urlaub in Deutschland machen. Das wäre auch vielleicht die Möglichkeit, das zu verbringen.
Genau, Sie wollen ja, dass die Menschen Urlaub in Bayern machen und zahlen dafür auch noch tatsächlich oder wollen Verlockungen finanzieller Art machen. Werden wir sehen, wie sich die Menschen entscheiden. Wir sehen einen großen Infektionsherd, nicht nur in Bayern, aber auch in Bayern bei den Schlachthöfen. Nun hat das Kabinett heute beschlossen, dass man an den Arbeitsbedingungen etwas verändern muss, dass man Werkverträge, Leiharbeit tatsächlich eingrenzen, sogar verbieten muss oder ab dem nächsten Jahr fast unmöglich machen. Die Fleischindustrie, die verarbeitende Industrie sagt jetzt heute schon, wenn das so kommt, wie es hier steht, dann gehen wir ins Ausland. Wie finden Sie den Weg, den das Kabinett heute eingeschlagen hat?
Ich glaube, er ist schon sehr vertretbar. Wir stellen da fest, dass es da erhebliche Probleme gibt, was die Unterbringungen betrifft, was auch die Kontrolle betrifft. Gerade in diesem Fall, die offenkundigen Testungen haben das ja ganz deutlich gezeigt. Also müssen wir da deutliche Veränderungen machen. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass man vor allem die ganz kleinen Betriebe, denn die können da am wenigsten dafür, die haben auch am wenigsten die Situation, dass man das in eine vernünftige Balance bringt. Wogegen ich bin, ist jetzt einfach wieder eine neue Fleischsteuer zu diskutieren oder zu sagen, es muss jetzt alles viel teurer werden. Die jetzigen Beschlüsse halte ich für vertretbar und auch der Situation angemessen. Allerdings muss man eines wissen, es ist in der Tat so, dass wir das auch in Europa besser durchsetzen müssen. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, was wir für Europa tun, und zwar zu Recht tun, mit viel Unterstützung, mit viel Hilfe, auch mit deutschen Steuergeldern in der Bürgschaft, dann sollten wir auch versuchen, solche Standards dann generell in Europa zu diskutieren, sodass wir dann auch Fairness und Gleichheit in ganz Europa haben und nicht nur in Deutschland.
Da sind wir gespannt, wie das ausgeht. Je mehr Lockerungen, Herr Söder, es gibt, desto mehr Menschen demonstrieren gegen die Maßnahmen. Es gab am Wochenende wieder Demonstrationen in Bayern. Etwa 5.000 waren da zusammengekommen. Vielleicht wären es mehr geworden, wenn es eben nicht diese Einschränkungen gegeben hätte. Sie haben den Vergleich mit Pegida gezogen. Was heißt denn das? Was meinen Sie damit?
Naja. Die Sorge besteht und es teilen ja Verfassungsschützer, übrigens quer durchbeet alle, auch viele Oppositionsparteien, auch die Grünen in Bayern, wo es ganz überraschende gleiche Einschätzung gibt, und sagen, man muss aufpassen, dass ein von vielen gewollter Kritik oder für mehr Freiheit werben, dass das nicht gekapert wird und bewusst benutzt wird von denen, die versuchen, damit politisches Kapital zu schlagen, von links außen, aber vor allen Dingen auch von rechts außen. Deswegen ist auch meine Empfehlung, zum einen einmal sind ja die Bürgerrechte jetzt nicht mehr wirklich in Deutschland fundamental beschränkt. Es entspricht ja nicht mehr der Realität. Die Debatte vorhin unter den drei Journalisten hat es ja sehr deutlich gezeigt. Umgekehrt, glaube ich, muss man eben aufpassen, dass man bei solchen Demonstrationen natürlich das Recht wahrnimmt, aber nicht nur körperliche Distanz wahrt, sondern auch geistige.
Also Herr Kretschmer, der Ministerpräsidentenkollege in Sachsen, der in Dresden am Wochenende zu den Demonstrationen gegangen ist, um mit den Menschen zu reden, hätten Sie nicht gemacht?
Jeder entscheidet das Ganze selbst.
Deswegen
Michael hat ja ohnehin
diese
Herausforderung. Genau. Michael hat ja schon die Herausforderung damals gehabt in einem harten Wahlkampf mit einer ganz anderen Situation übrigens. Wir hatten ja jetzt letzte Woche die Situation in München, dass im Vergleich zu der Woche zuvor übrigens keine 5.000, soweit ich das in den Meldungen gelesen habe, da waren.
Insgesamt in Bayern.
Das hat sich sehr vernünftig.
Insgesamt
in Bayern. Ja, aber wir reden ja gerade vor allem von München, da war es ja am stärksten auch vertreten. Und mein Eindruck war, das war eine sehr vernünftige und am Ende auch gute Wahrnehmung des Versammlungsrechts, die gemacht wurde.
Also,
wer es anders wollte oder wer es
Gespräch
benutzen wollte,
suchen.
Der konnte es anders hin.
Also Sie wollten da, Sie
es
Sie
ist doch
da
das
nicht
Versammlungsrecht, wenn ich das noch zu Ende sagen darf, das muss jeder selber entscheiden. Und ich glaube auch manchmal, dass es gerade in so einer Situation eher als Beeinflussung aussehen würde, wenn man dann versucht, dieses Recht in irgendeiner Form dann einzuschränken. Ganz im Gegenteil, jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen, zu äußern, zu demonstrieren und auch Protest zu zeigen. Das finde ich, sollte man auch jedem lassen.
Okay, aber Sie suchen das Gespräch nicht mit den Demonstranten. Das war ja die Frage.
Ich suche unzählige Gespräche, die es gibt und auch da sind. Aber ganz ehrlich, wenn Sie einen Großteil auch der Wahrnehmung gesehen haben, das sind schon relativ spannende Kombinationen, die da sind. Ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht, jetzt mit dem einen oder anderen Verschwörungstheoretiker ein ernsthaftes Gespräch zu führen, dass es wenig Erfolg verspricht, wenn man mit AfD-Anhängern beispielsweise versucht, sie zu überzeugen. Und wenn ich die Bilder gesehen habe, mit welcher Tonalität auch Michael da kämpfen musste, dann glaube ich, fühle ich mich da fast eher bestätigt durch so eine Aussage.
Herr Spahn hat gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen, wenn das alles mal vorbei ist. Haben Sie eigentlich auch Angst, dass Sie Fehlentscheidungen getroffen haben?
Keiner kann sagen, dass er alles perfekt gemacht hat. Es geht ja gar nicht. Es gibt auch keine Blaupause dafür. Schauen Sie, wir haben vorhin diskutiert über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Überraschenderweise hat Schweden die gleichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, obwohl man anders reagiert hat. Gleichzeitig habe ich in Stockholm deutlich mehr Tote als in München, obwohl Stockholm deutlich kleiner ist. Also ich glaube, dass wir im internationalen Vergleich, und das hat Herr Bartens schön dargestellt, dass wir, glaube ich, am Ende sehr gut durch die Krise gekommen sind. Es war alles zu viel, aber was hätte alles passieren können? Und ich kann da nur recht geben, die Welt bewundert uns eigentlich dafür, wie wir das geschafft haben. Ein bisschen ist sie jetzt aber auch verwundert, in welcher Geschwindigkeit wir diskutieren und wo wir, vielleicht ist das aber auch eine unserer Stärken, alles gleich wieder so hinterfragen. Und jeder weiß jetzt hinterher, der zu dem Zeitpunkt, als es zu entscheiden war, vielleicht auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, einen Beitrag zu leisten. Jetzt weiß hinterher jeder, wie es geht. Ich glaube, natürlich wird alles diskutiert. Natürlich versuchen wir, das Ganze so gut wie möglich zu machen. Aber das waren schon schwere Entscheidungen. Ich fand die deutsche Politik, übrigens jeder, der mitgewirkt hat, auch die Opposition. Bei uns im Landtag hat die Opposition bis auf die AfD großartig mitgearbeitet mit guten Vorschlägen. Da hat jeder ein Dankeschön verdient.
Wissen Sie eigentlich, was das Söder-Fieber ist, Herr Söder? Das Söder-Fieber, hat die Süddeutsche Zeitung festgestellt, hat schon 82 Millionen Menschen infiziert. Es zeigt sich durch plötzliche Ausbrüche von Begeisterung für die Arbeit des bayerischen Ministerpräsidenten. Betroffen sind selbst Menschen ohne Vorerkrankung, wie etwa eine CSU-Mitgliedschaft. Es scheint ein Infekt zu sein, der ihre Popularität steigert. Geht das vorbei wie jeder Infekt?
Natürlich geht es wieder vorbei. Es ist auch für die Demokratie nicht gut, wenn Werte so überragend sind. Ich bin ganz sicher, dass wir schon sehr schnell in einer ganz pluralistischen parlamentarischen Normalität landen. Und dass wir, das zeigt sich ja jede Woche schon, auch in den aktuellen politischen Debatten. Wissen Sie, die AfD zum Beispiel hat zu Beginn auch im Bayerischen Landtag jede Maßnahme eingefordert. Da ging es gar nicht schnell genug, um dann hinterher zu behaupten, das sei alles falsch und schlimm und so. Und im Übrigen sei die Bundeskanzlerin an allem schuld. Also bei einigen jedenfalls hat man schon eine schnellere Rückkehr zur Normalität, als man sich das je gewünscht hätte. Leider.
Schauen wir mal, wie es ausgeht dann. So gut wie Sie mit Herrn Laschet gerade, dem Kollegen in Nordrhein-Westfalen, zusammenarbeiten, ist der wahrscheinlich der geborene Kandidat für die Kanzlerschaft der Union, gell?
Wir werden sehen, wann diese Frage ansteht. Da wird es noch viele spannende Sendungen geben, zu der Sie mit vielen Kollegen drüber reden werden. Jetzt, glaube ich, ist es ehrlicherweise aber auch nicht die entscheidende Frage, sondern entscheidend ist jetzt, wie wir den Start in die Wirtschaft zu einer wirtschaftlichen Stärkung schaffen und wie es uns gelingt, eine zweite Welle, die hundertprozentig kommen wird, jedenfalls nach Einschätzung aller Experten, da teile ich auch wieder die entsprechenden Aussagen, wie wir daran darauf reagieren können. Drum wäre mein dringender Wunsch, dass wir jetzt nicht nur erleichtern, sondern dass wir uns medizinisch weiter vorsorgen, Gesundheitssystem ausbauen, Pflegekräfte besser bezahlen, Materialnotreserven entsprechend vorhalten und die Gesundheitsämter endlich mit dem Personal ausstatten, die es dringend braucht und die Testkapazitäten, wenn ich das noch sagen darf, genau dort einsetzt, wo sie notwendig sind. Ich habe das jedenfalls für Bayern vor.
Dann doch noch mal eine kurze Nachfrage. Wann rechnen Sie denn mit der zweiten Welle?
Es kann keiner sagen. Und da ärgert mich übrigens umgekehrt immer, wenn dann Mediziner, Virologen, Epidemiologen angegriffen werden. Also das ärgert mich deswegen so, weil es ist das neuartigste Virus überhaupt. Wir kriegen fast jeden Tag 100 Studien. Wissenschaftler können auch keine Entscheidung treffen, aber sie bereiten Entscheidungen vor mit ihrer Beratung. Das ist doch wie beim Arzt. Ich kann doch den Arzt nicht schimpfen, wenn er die Krankheit da ist und wenn er uns eine Therapie verordnet. Ich kann sie annehmen und wenn ich geheilt wäre, sollte ich mich bedanken. Und wenn ich sie nicht annehme, kann ich mir aber nicht darüber beschweren, dass es schlimmer wird. Also ich glaube, keiner kann es vorhersagen. Mit Corona kann man keinen Deal machen. Auch dem stimme ich zu. Und deswegen müssen wir uns einfach so klug wie möglich vorbereiten. Vernunft ist in diesen Tagen eine Tugend, nicht Tollkühnheit.
Klingt nach einem Schlusswort. Vielen herzlichen Dank nach Nürnberg. Vielen herzlichen Dank, Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der also tatsächlich mit einer zweiten Welle rechnet. Nur wann sie kommt, das ist die Frage. Es haben die Verantwortung jetzt nicht nur die Ministerpräsidenten, sondern eben auch sehr viele Landräte und Bürgermeister. Und wir würden Ihnen gerne jetzt einen vorstellen, der seine Sache so gut gemacht hat, dass seine Stadt einen eigenen Weg gegangen ist und besonders erfolgreich damit war. Wir blicken nach Rostock.
Ende April. Während die Corona-Zahlen in vielen Regionen weiter ansteigen, erklärt sich Rostock als erste deutsche Großstadt für Corona-frei. Ein Erfolg für Oberbürgermeister Klaus Ruhe Madsen und seinen Rostocker Sonderweg. Der gebürtige Däne orientiert sich am Umgang Dänemarks mit der Pandemie. Früher als im Rest des Landes wurden bereits Anfang März Schulen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und viele städtische Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dazu wurde umfangreich getestet. Jetzt fordert Madsen die weitgehende Rückkehr zur Normalität, die Öffnung der Schulen und Kitas sowie die Aufhebung der Maskenpflicht.
Und wir freuen uns, dass er heute Abend hier ist, der Oberbürgermeister von Rostock, Klaus Ruhe Madsen. Guten Abend, Herr Madsen. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Herr Madsen, Sie sind Däne, geboren in Kopenhagen. Sie sind nicht nur der erste ausländische Bürgermeister einer deutschen Großstadt. Sie sind parteilos. Sie sind auch als Deutscher, als Unternehmer in dieses Amt gekommen und haben gleich sozusagen vor einem halben Jahr eingetreten, eine solche Krise zu bewältigen. Wie groß war denn Ihre Angst, dass Sie falsche Entscheidungen treffen?
Die war absolut riesig. Ich glaube, dass da es ja keiner in der Art und Weise vorher erlebt hat. Man hat vorher mal vorsichtig in ganz vielen Plänen geblättert, tatsächlich auch mal in einen Pandemieplan, wo man erkennt, dass man sogar geregelt hat, wer sitzt eigentlich wo an welchem Tisch. Und plötzlich eines Morgens sitzt man bei der Feuerwehr genau an diesem Tisch, an diesem Platz und hat natürlich Angst davor, dass man falsch entscheidet.
Sie haben offensichtlich irgendwas richtig gemacht. Die erste Corona-freie Großstadt in Deutschland. Mittlerweile haben Sie wieder so eine Handvoll Fälle. Stimmt es, dass Sie eher nach Dänemark geschaut haben, auf das, was da passiert und sich davon haben inspirieren lassen bei dem, was Sie gemacht haben?
Ja, in der Tat. Ich hatte die dänische Ministerpräsidentin hat verkündet, dass sie das Land runterfährt und habe mich die ganze Nacht damit befasst und morgens in meinen Krisensitzungen, obwohl wir eigentlich ja erst ein, zwei Fälle hatten, gesagt, dass wir Rostock runterfahren werden. Wir haben ein Konzert abgesagt mit Herrn Oerding mit 5.500 Menschen, worauf ich im Nachhinein wirklich sehr froh bin, weil ich glaube, das hätte unser Superspreader sein können in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben unsere Verwaltung darunter gefahren und wie gesagt, dieses Konzert, das war so ein Ereignis. Wir saßen morgens in der Runde, da sitzt Feuerwehr, Krankenhaus, unserer Biologe und alle Leute zusammen und diskutieren und man sagt, ja, vielleicht können wir aber nochmal dieses Konzert abhalten und dann ab morgen oder über. Und dann habe ich gedacht, nee, das machen wir jetzt. Also wir sagen das jetzt ab. Und wie gesagt, wenn ich zurückblicke, glaube ich, war das die genau richtige Entscheidung. Und
das war lange bevor in Deutschland tatsächlich so die ersten Shutdowns kamen. Sie haben auch die Schulen und die Kitas geschlossen, bevor es einen deutschen Weg dahin gab. Warum haben Sie das gemacht? Sie hatten, glaube ich, einen Fall erst, einen Krankheitsfall.
Da habe ich im Infektionsgesetz nachgelesen. Dort steht drin, wenn man eine solche Schließung machen möchte von Kitas und Schulen, muss man das machen, bevor die Pandemie da ist. Und wir hatten ja quasi ja 2-3 Wochen Vorsprung zu anderen Bundesländern, weil die Pandemie erst in Richtung Mecklenburg-Vorpommern war. Und ich dachte, wenn dann jetzt und dann richtig. Und daraufhin, wir hatten einen Fall, haben wir tatsächlich erst eine Schule und am nächsten Tag die restlichen 44 Schulen geschlossen und die Kitas auch.
Wie groß war der Widerstand? Weil das ist doch das Problem. Wenn die Gefahr nicht direkt vor der Haustür ist, dann muss man doch wirklich erklären, was man da macht. Und viele werden doch vielleicht gesagt haben, das ist völlig überzogen.
Also in der Tat war morgens im Krisenstab ziemlich ruhig, als ich das vorgeschlagen habe. Es wurde spekuliert, ob das denn tatsächlich der richtige Weg sein kann. Dann hat das, glaube ich, innerhalb wenigen Minuten bei den meisten gereift, dieser Gedanke. Wir kannten alle die Bilder aus Norditalien und ich glaube, man hat mir im Vorfeld aufgeklärt, das sind die Lagerräumlichkeiten, das sind die Sporthallen, wo wir Menschen unterbringen können. Mhm. Und auch erzählt, wir haben eine Eishalle. Und ich dachte, ich brauche doch keine Eishalle, ich habe genügend andere. Und da hat man mir gesagt, da müssen wir notfalls Menschen aufbauen, wenn es sonst nicht reicht. Also das ist der Moment, wenn man so diskutiert, kann man, glaube ich, sehr gut den Menschen erzählen, dass es eine gute Idee ist, Kitas und Schulen sofort zu schließen und auch dazu auffordern, dass die Menschen nicht hamstern und feststellen, dass wir dann kein Klopapier mehr hatten.
Und Sie haben von Anfang an gesagt, wir müssen sehr viel testen. Mhm. Haben Sie dafür viel Zustimmung bekommen, auch jetzt von der Landesregierung, sage ich mal?
Naja, also für mich war das tatsächlich sehr verwunderlich, dass wir in Deutschland eine Strategie hatten, zu sagen, nur wenn jemand tatsächlich Symptome hat und Kontakt hatte, also im Skiurlaub oder ähnliches gewesen war, dann wird er auch tatsächlich getestet. Mein Ansporn war relativ früh, dass wir gesagt haben, unser Rettungsdienst, unser Krankenhaus, Polizisten zu testen, weil da, und Ärzte und Krankenschwestern natürlich, Pfleger, weil genau die natürlich in Kontakt mit anderen kommen. Und ich hatte es schon gehört, dass 4 von 5 keine Symptome haben. Da habe ich sehr, sehr viel Widerstand für gehabt, weil es wurde immer gesagt, Robert-Koch-Institut empfiehlt nur Menschen mit Symptomen und Kontakt.
Das heißt also, Robert-Koch-Institut hat eine Empfehlung ausgegeben, die Sie schlicht und ergreifend ignoriert haben. So muss man es auch sagen, oder?
Absolut. Also ich wusste, wir haben in Rostock eine Firma, die heißt Centogene. Die hat wirklich eine großartige Geschichte innerhalb von seltenen Krankheiten, Erforschung bei Blut. Und den habe ich kontaktiert. Er hat gesagt, wenn er seine Produktion ein bisschen umstellt, dann können Sie bis zu 10.000 Menschen täglich testen. Das war eine großartige Zahl, weil da zu der Zeit war Rostocks Kapazität ca. 300.
Sie sind jetzt derjenige, der sagt, so jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir eben lockern können. Sie fordern zum Beispiel die Öffnung von Schulen und Kitas. Wir haben das gerade vorher diskutiert. Die Studienlage ist nicht wirklich eindeutig. Ist das nicht ein großes Risiko zu sagen, trotzdem müssen wir die jetzt aufmachen dürfen? Sie dürfen ja gar nicht, weil die Landesregierung das nicht zulässt.
Genau. Man darf das nicht so betrachten, als dass ich sagen würde, wir machen das kopfüber einfach öffnen, sondern unser Ansatz, mit dem ich auch mit meinem Gesundheitsamt gesprochen habe, ist zu sagen, feste Gruppen. Also 1a bleibt bei 1a, spielt nicht mit 1b oder ist auch nicht mit 1b, sondern bleiben zusammen und zwar die ganze Woche. Jetzt haben wir ja eine Situation, ein Kind geht am Montag in der Schule, getrennte Klassen, nachmittags gemeinsam im Hort, am nächsten Tag entweder in eine Notfallversorgung und am Nachmittag in einen Notfallhort, also 4 verschiedene Gruppen. Der nicht 2 Polizisten oder Krankenschwester oder ähnliche Eltern hat, ist in der Situation, dass er dann mal vielleicht in eine Betriebsgruppe untergebracht wird, mal bei Oma und Opa, mal also völlig unkontrolliert. Und wir haben gesagt, in Absprache mit meinem Gesundheitsamt, viel stärker und besser nachvollziehen lässt sich tatsächlich, wenn Malte in 1a die ganze Woche in 1a ist, dann wissen wir auch, wo Malte war. Wir können also nachvollziehen, wenn Malte krank wird, mit wem er zusammen war. Mhm. Wenn wir in 4, 5, 6 verschiedene Betreuungsrunden kommen, wird das immer schwieriger nachzuvollziehen. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich als Bürgermeister mache mir große Sorgen um meine kleinen Bürgerinnen und Bürger, die wir über Wochen nicht gesehen haben, die nicht mehr Kinder brauchen, Kinder. Das Kindeswohl sehe ich da gerade tatsächlich als sehr wichtiges. Also mir geht es nicht um den wirklichen Unterricht in Deutsch, Mathe und so weiter, sondern ein pädagogisches Angebot, wo die Kinder zusammen in festen Gruppen in den Schulen kommen. Wir kriegen sie wieder zu sehen, wir kriegen sie zu hören, wir haben eine Chance, mit ihnen wieder zu arbeiten. Und mir macht es tatsächlich sehr viel Angst, dass wir sie über so vielen Wochen nicht gesehen haben. Wir hatten Spielplätze gesperrt. Also ja, man muss auch mal den Drang der Kinder sich miteinander, also diese Angst ist für mich viel, viel höher. Wir haben gemerkt, wir können sehr gut mit dem Virus umgehen. Wir haben unser Krankenhaus geräumt, wir haben unser Gesundheitsamt ausgebaut. Wir haben jeden einzelnen Fall immer nachvollziehen können. Wir haben keine Querschießer. Also was für uns extrem wichtig war, immer nachvollziehen können, wer ist wo wie angesteckt und immer die Kette schließen können. Und wenn Sie das immer im Griff hatten, dann haben Sie natürlich mehr Angst.
Die zweite Welle? Glauben Sie auch, dass sie kommen wird, so wie der Ministerpräsident das gesagt hat?
Also eine Sache freue ich mich tatsächlich. Wir haben jeden Tag in Rostock daran gearbeitet, zu überlegen, was können wir denn nächste Woche, nächsten Monat, was kann ich im Herbst erwarten? Mhm. Ich muss meine Schulen anders, also in Sektoren einteilen, damit tatsächlich festgestellt werden kann, dass verschiedene Bereiche sich nicht vermischen. Wir haben unsere Verwaltung umgekrempelt. Ich hatte ja 2.000 Leute nach Hause geschickt, aber auch gleichzeitig davon viele, also die aus dem Gewerbeaufsichtsamt und ähnliches, direkt im Gesundheitsamt gesteckt und gesagt, so, ihr hilft bei der Nachfolgung, damit uns das nicht aus der Hand rutscht. Das heißt, wir haben das jetzt gelernt, viele Mitarbeiter sind da drin jetzt ausgebildet und wir haben tatsächlich auch einen neuen Weg, was unsere Verwaltung angeht. Wir holen die Leute nicht alle wieder zurück. Wir wollen jetzt tatsächlich schauen, dass wir dauerhaft mindestens 1/4 unserer Mitarbeiter im mobiles Arbeiten belassen.
Ja, das ist ein Weg. Und dann haben Sie aber auch gesagt, wir brauchen die Urlauber. Also das ist natürlich einfach, Sie brauchen Menschen, die auf Ihre Strände wollen. Sie brauchen Menschen, die bei Ihnen essen, in die Hotels gehen. Ist das verantwortlich, wenn Sie jetzt so eine tolle Situation haben? Weil wenn in dem Moment, wo jemand von außen zu Ihnen kommt, kann es natürlich sofort wieder sein, dass das Virus mitreißt.
Ich finde, da haben wir zwei ganz wichtige Aspekte. Also erstens, was für eine tiefsitzende Angst bleibt im Moment in unserer Gesellschaft sitzen? Also eine ausgrenzende, eine Angst vor Fremde. Wir sollen auf keinen Fall jemanden zu uns reinlassen. Dieses Gedanken, dass Fremde uns was zutragen, ist für mich ein großes Problem. Zweitens, wenn wir immer mit Angst und Panik machen, die Bevölkerung, also was bleibt an Narbe am Ende sitzen, statt in einer Gesellschaft, in der wir das Leben glauben? Und ich habe auch immer wieder gesagt, auch als ich erklärte, Rostock ist als erste Großstadt Corona-frei, dass es wieder Fälle geben wird. Das muss aber zur Normalität dazu gehören. Ich mag auch nicht neue Normalität, es ist für mich Normalität. Und das akzeptiere ich. Und ich weiß nicht, wenn Sie in Spanien waren, also jedenfalls, wenn ich in Spanien bin, gehe ich mit meiner Familie zum Strand, ich gehe mit meiner Familie im Restaurant, ich renne nicht rum und umarme jeden Carlos.
Sie gehen
also
nicht
von der
Warte
stecke ich auch nicht Carlos an.
Das ist etwas anderes als den Ballermann-Urlaub, aber ich verstehe das.
Ich meine nicht Ballermann, also wir fahren auf, ja, aber verstehe, wenn jemand nach Warnemünde kommt, dann erwarte ich doch, dass er sich genauso verhält wie Sie und ich, dass wir im Restaurant uns hinbringen. Ich sehe im Moment dieses Halböffnen als ein Risiko, nämlich dieses weiterhin Angst. Wir tragen Masken, wir halten Abstand. Irgendwann haben wir aber auch eine psychische Belastung von ganz vielen Menschen, die jetzt in großer Stress haben, Angst um ihren Job, Angst um ihre Firma. Also wir haben sehr viel gerade mit Angst zu tun und ich hätte gerne mehr Vertrauen. Der Staat hat am Anfang maximale Maßnahmen ergriffen, um auf uns aufzupassen. Jetzt ist es wirklich super wichtig, dass jeder von uns verstanden hat, ich habe die Verantwortung. Ich halte Abstand, ich wasche mir die Hände. Also ich benehme mich vernünftig, weil das andere ist mir zu sehr mit Panik und Angst.
Das ist ein interessanter Aspekt, den würde ich gerne mal ganz kurz rübergeben, Herr Bartens. Also das sind zwei Konzepte. Hier eben Herr Madsen, der sagt, Normalität macht ja auch psychisch etwas mit uns, das Gefühl, dass wir nicht Angst haben müssen. Und auf der anderen Seite die Angst, die uns dazu gebracht hat, sehr vorsichtig zu sein. Was wiegt denn besser oder was ist die bessere Strategie?
Also erstmal der erste Teil ist beeindruckend, der Anfang, dass sie nicht diese westliche Arroganz hatten, das ist nur in China, interessiert uns nicht, oder die mitteleuropäische, das ist in Italien, kommt auch nicht hierher, sondern früher als viele andere in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Das finde ich wirklich super und das hat dieses Exponentielle ja früh abgeflacht, weswegen sie jetzt unter anderem so gute Zahlen haben. Ich bezweifle, dass sich das System jetzt schon auf ganz Deutschland übertragen lässt. Wenn Sie, so wie Sie es gesagt haben, das so nachverfolgen, kontrollieren können, dann ist das gut mit den Schulen, wie Sie es erklärt haben. Aber ich glaube, so weit ist Deutschland noch nicht insgesamt. Mhm. Grenzschließungen aus virologischer, epidemiologischer Sicht sind schon seit 4 Wochen eigentlich überflüssig. Das Virus hält sich nicht an Grenzen, banaler Satz. Und es kommt auf das Verhalten lokal und vor Ort an. Ich kann nach Frankreich oder Spanien fahren, wenn ich mich da so verhalte, mit Abstand, mit eben Distanz halten, mit Hygieneregeln und eben nicht sozusagen die Völkerverbrüderung mache, so schön das wäre. Und der nächste Punkt noch, ja, finde ich super, dass mit der Angst sozusagen ist schädlich fürs Immunsystem, das stimmt, aber es muss auch begründet sein, dass ich keine Angst mehr haben kann. Und dazu ein Gedanke noch, wir reden über Schlachthöfe. Schlachthöfe sind vielleicht unbewusst so eine Art Labor für die zweite Welle, weil das, was im Herbst oder Winter kommen kann, weil in diesen Kühlräumen ist es kalt, das ist körperlich anstrengend, die Leute atmen stark ein und aus. Das ist der Grund für die häufigen Infektionen in Schlachthöfen. Das glauben auch einige Virologen. Und nicht die Unterbringung an sich, weil enge Unterbringung haben wir auch in anderen Bereichen. Es ist, glaube ich, die Mischung aus beiden.
Aber da tritt sie auch auf.
Da tritt es aber lange nicht so gehäuft auf. Wir haben es jetzt in Schlachthöfen weltweit, wir sehen das in den USA, in vielen anderen Bereichen, da ist es besonders geballt. Das könnte eben auch zeigen, was uns im Herbst, Winter eventuell bevorsteht mit der Kälte und mit starker Anstrengung und wenig Kontakt. Deswegen
Stichwort zweite
System,
Welle.
Konzept, aber nicht deutschlandweit, dazu ist es noch zu früh.
Zweite Welle, die kommt sicher, so wie Markus Söder sagt. Herr Madsen ist da ein bisschen so-so. Sie glauben, es wird auf jeden Fall kommen?
In Rostock kommt sie wahrscheinlich nicht so früh. Aber es ist auch die Frage, wie hoch sie kommt. Es geht ja auch nicht nur darum, ich meine, wir haben am Anfang über die Intensivkapazitäten geredet. Es sterben ja auch Leute auf Intensivstationen, wenn wir genügend Betten dort haben. Wir tun ja immer so, erst dann wird es gefährlich. Ja. Wir haben 30.000 Intensivbetten und wir merken jetzt, dass von denen, die wirklich beatmet und intensivpflichtig werden, ein großer Anteil gestorben ist. Also das ist ja nicht so, dass es erst dann brenzlig wird.
Frau Kator, Sie wollten was zu den Flüchtlingsunterkünften ergänzen.
Genau, also wenn wir gerade sagten, es liegen ja nicht unbedingt an den problematischen Unterkünften. Das stimmt ja so nicht, denn wir wissen zum Beispiel von Flüchtlingsunterkünften in St. Augustin nahe Bonn sind 500 Menschen davon betroffen beispielsweise. Ich habe heute noch eine andere Meldung von einer anderen Flüchtlingsunterkunft. 170 Personen sind davon betroffen. Also ich finde Ihre Haltung, ehrlich gesagt, ich ich würde sie als dynamisch vernünftig irgendwie beschreiben. Ja, also der Situation entsprechend vernünftig zu handeln. Und natürlich ist das anders zu bewerten in Rostock als beispielsweise in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Ist doch, ich glaube, das muss doch jedem klar sein, dass das natürlich einen Unterschied macht.
Aber vielleicht ist es tatsächlich ein Weg, dass wir gucken, was machen die Kommunen manchmal anders als der Nachbarort, was machen die Bundesländer anders und dann lernen wir davon und wünschen Ihnen jedenfalls einen möglich infektionsfreien oder armen Sommer. Danken sehr, dass Sie heute uns erzählt haben, was Sie in Rostock anders gemacht haben. Vielen herzlichen Dank, Klaus Ruhe-Matzen.
Sehr gerne. Danke. Kommen Sie uns besuchen.
Unbedingt. Aber wir wollen gerne noch ein Phänomen, das hat mit den Demonstrationen zu tun, aber es ist ein neues Phänomen, das wir ganz kurz auch besprechen wollen, das jetzt erst auftaucht oder massiver auftaucht und unseren Alltag ja ein bisschen nicht beherrscht, aber doch zumindest spürbar ist. Es sind die Verschwörungstheoretiker. Einsatz hat es sogar in die Deutsche Bahn geschafft. Da hat ein Zugführer sich direkt an die Verschwörungstheoretiker an Bord gewandt.
Und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu verhindern, dass die Regierung an Ihre DNS kommt. Vielen Dank auch im Namen aller Mitreisenden.
Ja, man ist ein bisschen fassungslos, aber es gibt Menschen, Herr Bartens, Frau Hoffmann, die glauben tatsächlich, die Regierung sammelt DNA der Bürger oder die Regierung hat das alles sozusagen erfunden, um Freiheitsrechte einzukaufen. Frau Hoffmann, wie gehen Sie mit diesem Phänomen um? Ignorieren? Benennen?
Je größer und einschneidender die Maßnahmen oder eine Krise ist, umso absurder werden eben auch die Erklärungen oder umso bereitwilliger werden die absurdesten Erklärungen dafür gesucht, dass ja irgendein großer Plan hinter einer so schwierigen Situation stehen muss. Ich glaube, für die Politik gibt es kein Patentrezept, wie man umgehen muss damit. Aber ich würde wirklich davor warnen, dass man das zu ernst nimmt und da wirklich noch den letzten Schwachsinn salonfähig macht, indem man anfängt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen.
Die Süddeutsche hat heute eine ganze Seite gemacht mit den bekanntesten Verschwörungstheorien oder eben Fake News und ist aufgeklärt. Muss das sein oder ist das zu viel der Ehre?
Also erstens haben wir sogar zwei Seiten gemacht, weil wir auf der zweiten Seite noch die typischen psychischen Mechanismen dahinter erklärt haben, warum das so ist, warum es natürlich toll ist und man sich toll fühlt und gerne jemand zuhört, der sagt, ist gar nicht so schlimm, ist nur eine Erfindung und da steht irgendwie ein böser, großer Mann dahinter, der viel Geld hat. Ja. Und wir haben gemerkt, dass viele Leute, Akademiker, aber auch aus allen Schichten Leute, immer wieder mit bestimmten Fetzen kommen, Sprüchen, Ideen, Glaubenssätzen. Ich wollte übrigens noch den Begriff Theorie entkräften. Also Verschwörungstheorie suggeriert ja, da sind Argumente, Fakten dahinter. Oft ist es ja irgendwie ein wirres Kauderwelsch. Aber manchmal sind eben auch ein paar richtige Aussagen dabei, die dann aber völlig verfälscht oder im falschen Zusammenhang dargestellt werden. Und deswegen haben wir gesagt, guck mal, wenn uns Kollegen angesprochen haben, da ist sogar mein Hausarzt, glaubt sogar, das ist nicht schlimmer als eine Grippe. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die gängigsten Sachen, die auch uns immer wieder treffen, die entkräften wir. Das können wir mit Zahlen, Daten, Fakten, mit wissenschaftlichen Belegen ganz deutlich machen. Manche haben uns dann geschrieben, das würde ich mir gern einschweißen lassen und als Argumentationshilfe immer in der Handtasche haben. Okay. Weil es natürlich auch schwer ist, und das finde ich beachtlich jetzt in diesem ersten Halbjahr 2020, wie vielen Menschen so das Koordinatensystem verloren gegangen ist. Vielleicht hatten sie auch gar nicht immer eins, zu wissen, was ist wirklich eine seriöse Quelle, wem kann ich glauben und worauf kann ich mich verlassen und wem nicht?
Ich bin da gar nicht so sicher, dass das Koordinatensystem so sehr fehlt. Wenn ich mir anschaue, dass mehr als 80% der Leute sagen, sie haben für diese Proteste eigentlich kein Verständnis und 16% sagen, wir haben dafür ein gewisses. Aber wenn man sagt, man hat dafür kein Verständnis, dann glaube ich auch nicht, dass da besonders großes Verständnis für die Argumente ist.
Was soll denn die Politik machen? Weil das war ja eine Diskussion auch des Wochenendes. Man hat unterschiedliche Haltungen gesehen, eben Herrn Kretschmer, der rausgefahren ist, dann auch noch ohne Maske sich der Diskussion gestellt hat. Er ist beschimpft worden, wirklich wüst zum Teil, aber hat zum Teil eben auch argumentiert. Aus anderen Bundesländern kam eben die Haltung, nein, mit denen muss man gar nicht reden, weil das doch so wirre ist, was da passiert.
Wir haben uns übrigens entschieden, nicht die Namen zu nennen, um denen nicht noch mehr Forum zu bieten, weil man ja weiß, wer das zum Teil vertritt. Wir haben einfach nur die Argumente versucht.
Ja, aber das haben wir nicht. Herr Kretschmer hat als wahrscheinlich einziger da auch eine wirkliche Glaubwürdigkeit, weil er so letztlich die Wahl in Sachsen gewonnen und gedreht hat, indem er so ungefähr ja mit jedem Sachsen gesprochen hat. Und es, deshalb glaube ich, dass es für ihn tatsächlich eine Glaubwürdigkeit hat. Deshalb, es gibt kein Patentrezept. Ich finde, er hätte unbedingt eine Maske aufsetzen müssen. Da haben Politiker Vorbildfunktionen und das nicht zu tun, ist einfach ein Signal, das in die ganz falsche Richtung geht. Für mich heißt es aber nicht, dass Herr Kretschmann das auch tun sollte.
Und, der baden-württembergische Ministerpräsident.
Genau, sondern eben diese Abwägung zu schauen, dass man da nicht die falschen und den letzten Unsinn salonfähig macht, die muss wirklich immer getroffen werden.
Ist das etwas, was wir ernst nehmen muss? Weil es gibt die ersten Stimmen, Frau Kaddo, die sagen, das ist ein bisschen so wie 2015 bei der Flüchtlingskrise. Am Anfang eine große Zustimmung für das Handeln der Regierung und irgendwann mal ist das gebröckelt und schlug dann irgendwann mal in eine große Ablehnung um. Haben Sie das Gefühl, wir laufen in eine Situation, die ähnlich sein könnte?
Ja, durchaus. Deshalb stimme ich Herrn Söder zu, wenn er dieses Aufbegehren einer bestimmten, einer sehr kleinen Gruppe, das muss man ja auch nochmal sagen. Ich meine, wie viele sind am Wochenende vielleicht auf die Straßen gegangen? Summa summarum waren es vielleicht 30.000, 40.000 hochgerechnet. Ich weiß es nicht. Aber in Anbetracht von über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land müssen wir uns nicht wirklich Sorgen um die Spaltung dieser Gesellschaft machen. Aber da ist es tatsächlich ähnlich gelaufen. Wir hatten nach dieser ersten Euphorie, nach dieser Willkommensphase, wie man so schön sagt, 2015, dann die ersten Rufe nach Gutmenschen und Linksgrün versifft. Also es gab noch auch bestimmte Begrifflichkeiten in diesem Diskurs, die viele Menschen dann auch dazu trieben. Es gab aber auch Ereignisse, zum Beispiel Kölner Silvesternacht. Das sind so bestimmte Eindrücke, die passiert sind in dieser Gesellschaft, die natürlich auch Menschen dazu dann gebracht haben, doch darüber nachzudenken, ob das wirklich alles so ist, ob die Flüchtlinge nicht doch auch irgendwie problematisch sind. Also Angst schüren ist natürlich ein probates Mittel und das spüren wir hier auch. Das ganz ähnliche Mechanismen, also Angst, das hatte der Oberbürgermeister aus Rostock ja gerade angesprochen. Mit Angst kann man sehr viel eben erreichen, eben bewusst auch Sorgen zu wecken, aber bewusst auch Menschen anfällig dafür zu machen, so krude Dinge zu glauben. Ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Aufgabe der Politik, darauf zu reagieren. Nicht zwangsläufig. Es ist eher eine gesellschaftliche Aufgabe, im Diskurs diese Person zu stellen und auch nicht vielleicht alle Menschen, die dort mitlaufen. Darum geht es mir persönlich nicht. Aber wenn prominente Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja, wie bestimmte Hip-Hopper, Sänger, Köche und so weiter, dann öffentlich Faktenwissen gepaart mit so Unwissen oder auch Halbwissen, das ist nun mal gefährlich normalerweise, in die Welt hinaus posaunen und wirklich beispielsweise QAnon-Verschwörungstheorien, das sind wir wieder bei dem Wort Theorien, verbinden, die antisemitische Inhalte auch noch beinhalten. Dass man da nicht aufhorcht und eigentlich wissen müsste, dass das eine sehr ungute Mischung ist und nicht wirklich standhalten kann gegen die Wissenschaft in dem Fall. Das ist doch, glaube ich, sehr vielen Deutschen klar.
Ja, aber es sind eben nicht nur die Spinner und die Verrückten, die gibt es auch, sondern was ich für gefährlich halte, ist, dass es da eben auch so eine Gruppe gibt von denen, die einfach diese Unsicherheit nicht aushalten. Die gleichzeitig merken, privat, ökonomisch, häuslich geht es ihnen schlecht oder ist schwierig, aber sie spüren ja nichts, sie merken ja nichts, also es ist eine abstrakte Bedrohung. Das ist, glaube ich, eine gefährliche Gemengelage, wo diese Menschen eventuell anfällig sind eben für Verführer von rechts wie von links oder auch für ganz abstruse Ideen,
um es mal dem sozusagen. Ende, dass es sich so dreht, wie es eben in der Flüchtlingskrise geht.
Glaube ich,
glauben Sie, das ist nicht ausgeschlossen?
Und man sieht ja auch, dass sozusagen die Rechten und die ganz Rechten und die Rechtsextremen, noch Rechtsextremeren schon versuchen, diese Veranstaltungen zu kapern. Ja. Da haben wir auch einen großen Bericht, wie das an verschiedenen Orten jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Da wird versucht, politisch Kapital rauszuschlagen und dann wird es sozusagen noch gefährlicher.
Und wir wissen auch aus den Umfragen, dass diejenigen, die Verständnis zeigen für diese Demonstrationen, ganz wesentlich AfD-Anhänger sind. Ne, da gibt es eine ganz klare politische Positionierung. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt sehen und der Gefahr, die noch besteht. Was wir jetzt haben, sind so kleine Zahlen, die Zustimmung ist so groß, dass das bisher nicht gefährlich ist. Aber anders als Herr Söder gesagt hat, der sagte, Deutschland ist so gut da durchgekommen, glaube ich, dass wir noch bei weitem nicht durch sind. Und das meine ich jetzt gar nicht nur virologisch, sondern ganz stark ökonomisch. Und zwar selbst wenn Deutschland in der Lage ist, die größten Hilfen zu zahlen in Europa und weltweit, wird sich die weltwirtschaftliche Situation nicht so schnell erholen. Und wir gehen da möglicherweise in eine Rezession, die lange dauern wird. Und was das politisch macht und die Verwerfungen, die dann kommen und wer daraus Kapital schlagen kann, das können wir noch gar nicht absehen. Und das glaube ich schon, dass da noch eine große Gefahr ist.
Okay, jetzt ist ein paar Mal das Wort AfD gefallen. Deswegen wollen wir uns auch der AfD heute zuwenden, aber auch, weil es einen Paukenschlag gegeben hat jetzt in der letzten Woche. Das haben Sie sicherlich mitbekommen. Der brandenburgische Landeschef Andreas Kalbitz ist aus der Partei geworfen worden. Andreas Kalbitz ist zusammen mit Björn Höcke der Kopf des Flügels, des sogenannten Flügels, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird wegen erwiesener extremistischer Bestrebungen. Jetzt also der Rauswurf von Herrn Kalbitz, die führende Figur, die das bewerkstelligt hat, ist der Parteichef selbst, Jörg Meuthen. Der steht jetzt selbst aber auch unter Beschuss, und zwar aus der eigenen Partei. Hier ist der Auszug aus einem Statement von Björn Höcke.
Wir haben es hier mit einem politischen Akt zu tun. Jörg Meuthen und Beatrix von Storch wollen eine andere Partei. Wer die Argumente von Parteigegnern aufgreift und sie gegen Parteifreunde wendet, der begeht Verrat an der Partei. Die Spaltung und Zerstörung unserer Partei werde ich nicht zulassen.
Jörg Meuthen ist heute hier zu Gast. Guten Abend, der AfD-Parteichef. Herr Meuthen, sind Sie ein Verräter, wie Björn Höcke sagt?
Nein, das ist ziemlich starker Tobak. Ich denke, das ist eine emotionale Überreaktion von Herrn Höcke, da haben auch ein paar andere sehr, sehr emotional reagiert, weil Herr Kalbitz eben auch eine Figur mit Symbolcharakter in der Partei war. Das kann man nicht für bare Münze nehmen. Und Verrat ist nun wirklich völlig unangebrachter Vorwurf von Herrn Höcke. Mhm.
Er hat heute noch ein bisschen nachgelegt, aber es scheint sich da etwas zu zeigen, was dann auch gegen Sie sich richtet. Wir wollen erstmal fragen, warum Sie das so gemacht haben. Also Herr Kalbitz soll Teil einer extremistischen und inzwischen verbotenen einer Gruppe gewesen sein, die Heimattreue Deutsche Jugend heißt. Und er soll es beim Aufnahmeantrag in die AfD 2013 nicht angegeben haben. Das war der Anlass zu sagen, na gut, er hat damals das verheimlicht, deswegen ist seine Mitgliedschaft nichtig. Was stört Sie eigentlich, dass er es verheimlicht hat oder dass er einen rechtsextremen Hintergrund hat?
Beides. Beides ist ihm zum Vorwurf zu machen. Herr Kalbitz hat, das will ich voranstellen, in seiner Zeit in der AfD keine rechtsextremen Bezüge erkennen lassen.
Ja.
Aber wir haben eine verfestigt rechtsextreme Vita, was sich in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich herausgestellt hat, in seiner Vorgeschichte. Und das muss bei einer Aufnahme in die Partei angegeben werden. Und das hat Herr Kalbitz wissentlich unterlassen. Das macht dann eine Nichtigkeit der Beitrittsvereinbarung oder hat das zur Folge, ganz zwangsläufig. Das haben wir in anderen Fällen so gehandhabt. Und es haben viele Parteimitglieder gefragt, die das gesehen haben. Wenn ihr das bei anderen so macht, dann könnt ihr das doch nicht bei einem Bundesvorstand nicht machen. Da müssen wir auf Gleichbehandlung pochen. Und da haben Sie recht.
Herr Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft und sein Aufnahmeantrag ist verschollen. Das heißt, Ihre einzige Informationsquelle, dass er Mitglied war, ist ausgerechnet der Bundesverfassungsschutz, dem Sie sonst ja nicht so sehr trauen. Wieso glauben Sie dem Verfassungsschutz in dieser Frage plötzlich mehr als einem erfolgreichen Wahlkämpfer in Brandenburg?
Weit gefehlt. Der Verfassungsschutz ist da eine Quelle. Die haben gesagt, wir haben hier eine Mitgliedschaft, die nennen eine Mitgliedsnummer und das ist eine Tatsachenbehauptung des Verfassungsschutzes. In der Tat habe ich
Sie haben den Zettel nicht gesehen?
Nein, okay. Den rücken die nämlich nicht raus. Die rücken den auch aus Gründen nicht raus, die ich mir gut vorstellen kann.
Und was ist die andere Quelle, die Sie haben?
Wir haben Quellen aus der Partei, wir haben Dateien, die das belegen. Und letztlich hat Herr Kalbitz selber gesagt, er ist da nicht Mitglied gewesen. Also kann ich da auch nicht bei meiner Aufnahme das angegeben haben. Wir gehen aber felsenfest davon aus, dass er es war, weil wir so viele Informationen, also wie ein Puzzlespiel, das man zusammenfügt, haben, dass wir sagen, es ist völlig offenkundig, dass da hier eine Mitgliedschaft vorgelegen hat. Mhm. Sonst hätten wir das nicht gemacht. Und was jetzt kam, waren Vorwürfe, das sei also rechtlich nicht hinreichend geprüft. Wir hatten die Informationen Mitte April und wir haben immer weiter geprüft und wir haben eine saubere rechtliche Prüfung. Diese Annullierung der Mitgliedschaft wird Bestand haben.
Glauben Sie, es gibt Parteienrechtler, die, also zum Beispiel der Parteirechtsexperte Martin Morlock, die sagen, das wird garantiert nicht durchkommen, weil zum Zeitpunkt, als Herr Kalbitz in die Partei eingetreten ist, gab es noch gar keinen Beschluss zur Unvereinbarkeit.
Ja, da liegt Herr Morlock völlig falsch, weil es nämlich nicht mit der, überhaupt nichts mit der Unvereinbarkeit zu tun hat. Die ist relevant für Parteiausschlüsse. Dies hier ist kein Parteiausschluss, ist keine Ordnungsmaßnahme nach Satzung, sondern es ist eine Annullierung der Mitgliedschaft und da ist die Unvereinbarkeitsliste schlicht irrelevant.
Sie glauben also, dass Sie damit durchkommen?
Nein, ich bin mir sicher.
Und das Wichtige finde ich aber, dass Sie gesagt haben, also beides stört Sie, also auch der rechtsextreme Hintergrund. Sie sagen, er hat sich während seiner Zeit in der AfD nicht rechtsextrem verhalten. Sind Sie sicher, dass Sie das aufrechterhalten können? Er ist immerhin bei Pegida mitmarschiert, Chemnitz 2019.
Es gibt einen Redebeitrag von ihm, ich glaube, der ist aus dem Jahr 2018.
17.
17 mag sein.
Kiffhäuser-Treffen, wo Sie auch waren.
Treffen, genau. Ja. Wo ich sage, das war wirklich eine indiskutable Äußerung.
Da sagte er, wir werden die Politik der Deutschlandabschaffer rückabwickeln, wir werden auf den Gräbern tanzen.
Die Äußerung meine ich.
Ja,
die
da haben mich, Sie noch gesagt, hat, genau, aber auf diesem Treffen haben Sie dann gesagt, das sei ein hochgebildeter und hochreflektierter Mann.
Herr Kalbitz ist auch ein hochgebildeter Mann, der sehr strukturiert denkfähig ist, der ein strategischer Kopf ist. Und das will ich nicht in Abrede stellen. Ich fände es unanständig, einen Menschen in Bausch und Bogen zu verdammen. Aber er hat, das hat sich in den letzten Wochen sehr, sehr deutlich herauskristallisiert, verfestigt rechtsextreme Bezüge. Und in meiner Partei haben rechtsextreme Bezüge nun mal keinen Platz. Und da muss man klare Kante machen. Und da kann man auch vor einem Bundesvorstand und auch vor einem Landesvorsitzenden nicht Halt machen.
Und Herr Kalbitz ist der Einzige, der rechtsextreme Bezüge hat, den Sie dann deshalb nicht in der Partei haben wollen?
Oh, wir hatten da auch von Sein Wittgenstein. Mhm. Die haben wir auch ausgeschlossen.
Was ist
Herrn Gedeon, den haben wir ausgeschlossen. Herrn Repple, den haben wir ausgeschlossen. Also da, wo wir das Ganze
wo Sie's
entdecken.
Können.
Da agieren wir dann eben auch.
Bei Björn Höcke haben Sie nichts in der Hand oder halten Sie ihn nicht für rechtsextrem?
Die Frage Björn Höcke stellt sich nicht. Wir gehen rechtsstaatlich vor. Und wir haben hier eine Annullierung der Mitgliedschaft. Stellt sich bei der Mitgliedschaft von Herrn Höcke nicht, weil er bei seiner Mitgliedsaufnahme nicht, wie Herr Kalbitz, falsche Annahmen gemacht hat. Damit stellt sich die Frage als solche nicht. Man muss den jeweiligen Einzelfall bewerten. Ich bin mit vielen Äußerungen, das ist bekannt, von Herrn Höcke nicht einverstanden, mit dem Einspieler auch nicht. Ja. Das ist eine von vielen. Aber es müsste
aber er ist
dann,
nicht rechtsextrem.
Es müsste dann etwas Belastbares vorliegen, was einen Parteiausschluss rechtfertigt. Das liegt nicht vor.
Der Verfassungsschutz hat jedenfalls genügend belastendes Material, um Björn Höcke und den Flügel und auch Herrn Kalbitz eben unter Beobachtung gestellt zu haben. Es droht ja auch die Beobachtung der gesamten Partei. Im Sommer wird darüber spätestens bis Sommer entschieden. Der Verfassungsschutz sitzt Ihnen also im Nacken. Wie gefährlich ist denn das für die Partei, wenn Sie sich von dem Flügel, der sich jetzt offiziell aufgelöst hat, am Ende nicht trennen können, weil er mitten in der Partei schon ist?
Also lassen Sie mich sagen, wir kritisieren den Verfassungsschutz nicht nur harsch für das, was er da liefert. Und ich kenne dieses Gutachten, das hat 258 Seiten. Sondern wir gehen auch rechtlich dagegen vor, weil die Aussagen, die der Verfassungsschutz bewertender Natur vornimmt in diesem Gutachten, die sind praktisch ausnahmslos nicht haltbar. Darum gehen wir rechtlich dagegen vor.
Aber die Fakten,
der Verfassungsschutz,
ja,
da lege ich mich fest,
bei
hat
Kalbe zum Beispiel.
Auf 258 Seiten wird nicht jede einzelne Aussage falsch sein.
Okay.
Und ich muss unterscheiden zwischen wertenden Aussagen, ist der Verfassungsschutz durchgängig falsch, und Tatsachenaussagen, und da würde ich jetzt dem Verfassungsschutz nicht unterstellen wollen, dass er Fake News in die Welt setzt und lügt. Soweit würde ich nicht gehen. Aber der Verfassungsschutz hat keine Grundlage für eine Gesamtbeobachtung der Partei. Und wenn Sie das Gutachten lesen, dann fallen da sehr, sehr häufig die Namen Höcke und Kalbitz. Der Name Kalbitz fällt nun weg. Und ja, was Herrn Höcke anbelangt, muss man sagen, Herr Höcke ist Landesvorsitzender in Thüringen. Er ist kein Bundespolitiker, er sitzt nicht im Bundestag. Er ist nicht im Bundesvorstand der Partei, nicht im Bundeskonvent, er ist nicht in der Programmkommission. Er ist überhaupt nicht bundespolitisch aktiv. Wenn, dann müsste man also, und selbst das hielte ich für falsch, mit dem Landesverfassungsschutzamt gegen ihn vorgehen. Das geschieht bereits. Insofern gibt es da überhaupt keinen Anlass, dann eine bundespolitische Beobachtung auf einer Person aufzubauen.
Herr Höcke sagt, Sie wollen eine andere Partei. Ganz falsch liegt er da ja nicht. Sie wollen eine Partei, das haben Sie ja auch in dieser Sendung schon mal gesagt, die eine Brandmauer gegenüber den Rechtsextremen hat.
Keine andere Partei, das ist die AfD.
Sagen Sie, Herr Höcke,
ja,
sagt, das ist eine andere
Partei. Ich kenne die Programmatik meiner Partei und anders als Herr Höcke habe ich an der Programmatik meiner Partei massiv mitgearbeitet. Ich kann mit Ihnen das gesamte Parteiprogramm, das ich sehr gut kenne, durchgehen. Sie werden dort nichts Extremes finden.
Tatsache ist, dass er, Herr Höcke und die Seinen einen anderen Spin der Partei wollen.
Nämlich einen völkisch-nationalistischen und wirtschaftspolitisch-sozialistisch. Das ist das, was sie nicht wollen.
Es geht in eine nationalistisch-völkische gesellschaftspolitische Position. Und wirtschaftspolitisch geht es eindeutig Richtung Sozialismus. Mhm. Beides ist in der Programmatik meiner Partei nicht vorgesehen.
Was denn jetzt, wenn dann trotzdem, ich weiß, Sie rechnen nicht damit, aber angenommen, Herr Kalbitz bleibt dann doch in der Partei, weil das, was Sie jetzt versucht haben, nicht vor einem Schiedsgericht oder einem ordentlichen Gericht besteht, treten Sie dann aus?
Herr Kalbitz wird nicht wieder in die Partei.
Ich weiß,
gehen Sie
trotzdem, angenommen, Sie verlieren diesen Kampf und Herr Gauland nennt es einen Machtkampf, treten Sie dann aus?
Ich halte die Position von Gauland. Austreten tue ich aus meiner Partei sowieso nicht. Da werden viele Märchen in die Welt gesetzt. Ich habe überhaupt keinen Anlass, aus der Partei auszutreten.
Ich glaube, Herr Lucke und Frau Petri haben das auch schon gesagt. Und die sind auch weg. Die haben sich auch mit den Rechten angelegt. Und das
Herr Lucke und Frau Petri haben vieles gemacht, was für mich nicht in Frage kommt.
Okay.
Und das zu vergleichen wäre schon aus einer ganzen Reihe von Gründen schräg. Nein, wir sind uns absolut sicher, sonst hätten wir diesen Schritt nicht gemacht. Man geht einen solchen Schritt nicht, wenn man den nicht sehr, sehr sorgfältig geprüft hat.
Wenn Sie doch verlieren.
Und in diesen Tagen zeigt sich das auch an allen Stellungnahmen, die wir haben, dass das Bestand haben
wird. Wenn Sie doch verlieren, ist das dann noch Ihre Partei oder nicht?
Die AfD ist meine Partei. Sie war meine einzige Partei und sie wird meine einzige Partei bleiben. Es wird für mich danach keine andere Partei geben.
Sie stehen unter Beschuss. Wir haben hier einen von vielen Posts. Der kommt von der Jungen Alternative in Brandenburg. Und für alles, was man sich da vorstellen kann, wirkt das wie eine Drohung oder mindestens eine Einschüchterung. Da steht, merkt euch die Namen. Das sind alle die, die für den Kalbitz-Ausschluss oder für die Nichtigkeitserklärung der Parteimitgliedschaft gestimmt haben. Wenn da steht, merkt euch die Namen. Abgesehen davon, dass es ein freundlicher Umgang ist unter Parteifreunden, ist das eine Drohung? Empfinden Sie das als solche?
Also das nicht. Ich finde das zwar wirklich unbotmäßig und halte das auch deutlich übers Ziel hinausschießen. Da steht Staatsauftrag erfüllt. Mhm. Ich agiere nicht im Staatsauftrag. Ich bin Vorsitzender dieser Partei und ich will diese Partei sauber aufgestellt sehen. Mhm. Das hat nichts mit dem Staatsauftrag zu tun. Das ist also relativ absurd. Auch das ist eine Geschichte, die emotionale Überreaktion ist. Und in vereinzelten Fällen gibt es also richtig substanzielle Bedrohungen. Das muss man aushalten. Wenn man einen solchen Schritt geht, dann weiß man, und das erlebe ich, dass man unglaublich viel Zustimmung dafür kriegt aus der Partei. Mhm. Aber dass man natürlich auch vehemente Ablehnung erntet. Und wenn man die nicht aushalten kann, dann darf man diesen Job nicht machen.
Herr Meuthen, Corona ist das beherrschende Thema. Ihre Einschätzung zu folgendem Satz. Corona ist nur ein Vorwand, um ein totalitäres politisches System einzuführen. Stimmt oder stimmt nicht?
Völliger Stuss.
Kommt von Mitglied des Bundestags der AfD, Hans-Jörg Müller.
Der redet zu dem Thema überhaupt sehr viel Unsinn.
Okay.
Und dummerweise ist der dann immer derjenige, der in Medien vorkommt und alles, was wir Vernünftiges machen, kommt nicht vor.
Naja, er war auf einer Demonstration und hat sich dahingestellt. Und deswegen gibt es ja unter anderem deshalb und weil es Hinweise gibt, dass eben dann doch sich einige aus der AfD sich an die Spitze der Bewegung stellen, die Vermutung, sie nehmen das, was da an Unmut ist, auf und verwandeln das in eine politische Wolte.
Ich glaube, das ganze Covid-19-Thema ist kein Thema, um daraus politischen Profit zu schlagen. Dazu ist das Thema entschieden zu ernst. Das kann man nicht parteipolitisch verwerten und man sollte das nicht machen. Die Position, die Herr Müller hier vertritt, er hat damit wirklich eine singuläre Position, aber er kriegt die Kameras dafür. Ist nicht die Position der Partei.
Ich könnte jetzt noch zwei, drei zitieren. Zum Beispiel, ein Lockdown ist nur da, um eine Wirtschaftskrise zu vertuschen. Stefan Protschka, auch ein Mitglied des Bundestages.
Wir werden durch den Lockdown eine Wirtschaftskrise der Extraklasse bekommen. Ich glaube, das bestreitet kein Mensch. Und mich gruselt es bei den Zahlen, die ich erlebe. Mich gruselt es noch viel mehr, wenn die Kanzlerin hingeht und macht einen Wiederaufbaufonds gemeinsam mit Herrn Macron in Höhe von 500 Milliarden, nachdem vorher schon 540 zugesagt wurden. Geld, das wir dringend in unserem Land brauchen, das sie nun anderen europäischen Ländern zusagt. Mhm. Das ist ein skandalöses Verhalten und wirklich, wirklich schlimm. Denn wir werden in diesem Land unglaubliche Mittel brauchen, um unsere Wirtschaft zu reparieren, definitiv.
Werden ausgegeben und am Anfang waren Sie ja noch dabei. Zusammenstehen ist jetzt Bürgerpflicht, hat Alexander Gauland im Bundestag gesagt, als es losging. Das war es aber mit der Bürgerpflicht. Ab sofort gilt wieder, wir stehen nicht zusammen.
Ich halte den Satz von Alexander Gauland für richtig. Das ist das, was ich auch sage. Wir können nicht diese fundamentale Krise, die uns alle betrifft, dafür nutzen, hier unsere parteipolitischen Scharmützel zu machen. Das ist komplett kontraproduktiv, machen wir nicht. Und ich darf Ihnen sagen, ich halte zwar viele der Lockerungsmaßnahmen, anders als andere der Diskussionsteilnehmer, für zu langsam, aber das ist eine persönliche Meinung von mir. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass da vorsichtig agiert wird und dass man eine schrittweise Öffnung macht. Wir stehen da völlig dahinter.
Gut, dann muss sich Herr Müller überlegen, was er demnächst sagt und auch Herr Protschka. Und wir danken, dass Sie heute uns einen Einblick gegeben haben in das, was vielleicht in der AfD demnächst wichtig werden wird. Herr Meuthen, danke für Ihren Besuch.
Sehr gern.
Ich danke auch meinen Kommentatoren. Frau Kador, Herr Bartens, Frau Hoffmann, schön, dass Sie heute hier waren und den Stand der Dinge bis hierher erläutert haben. Dankeschön. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Das war's für heute. Hier ist jetzt das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Die warten schon in Hamburg. Schönen Abend noch.